Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vielleicht haben ja manche von Ihnen am Wochenende den ESC geschaut und da konnte man doch wieder sehen, dass Pop immer versucht, Glanz und Glamour zu verkörpern. Also etwas, das für das im Alltags einerlei meist eher kein Platz ist und von dem gerade deshalb wahrscheinlich so viele träumen. Was Glamour eigentlich ist und wofür wir ihn vielleicht gerade in eher grauen Zeiten brauchen, darüber spreche ich gleich mit der Journalistin und Autorin Ute Kohn, die sich in ihrem neuen Buch mit diesem Phänomen beschäftigt hat. Filmstars auf dem roten Teppich aktuell, zum Beispiel im Blitzlichtgewitter von Cannes, das ist doch Glamour pur. Oder auch der einzigartige David Bowie, vielmehr ein und der Glamrock. Aber in Ute Kohns neuem Buch gibt es noch viel mehr Ebenen dieser Form der Selbstinszenierung zu entdecken. Und ich freue mich, dass sie jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kohn.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir beide sind ja jetzt eigentlich einigermaßen normal gekleidet. Also Sie sehen schon elegant aus in Ihrem Anzug und tragen schönen Schmuck. Aber Sie sind jetzt nicht im paillettenbesetzten Abendkleid hier angerauscht, was man ja so mit Glamour assoziiert. Wäre das glamourös oder wäre da der Rahmen einfach nur unpassend?
Ich würde eher sagen, das ist fehl am Platz und das ist sehr so plakativ, so pseudoprovokativ auch eben. Ne? Also ich weiß ja schon, dass wir hier zu einem professionellen, wenngleich auch sehr angenehmen Gespräch uns einfinden. Aber Glamour gehört schon auch in eine Welt, die ein bisschen über unserem Irdischen schwebt.
Wie jetzt eben Cannes oder der ESC. Ja. Haben Sie da Glamour gesehen?
Beim ESC etwas ganz Erstaunliches. Diesen Lucio Corsi, den Italiener. Volevo essere un duro.
Ach, das finde ich
total interessant, wie er so Codes des Glamrocks aufgreift, aber auch diesen italienischen Machismo aushebelt und unterläuft. Das ist sehr schön, sogar die Mama kommt dabei vor. Ja? Und der hat ja auch für Gucci gemodelt 2018 in der Cruise Collection. Und das war auch ein beeindruckendes Bild. Also so eine, ist so facettenreich. Einerseits so ein paar Flower-Power-Elemente, aber auf eine sehr edle Art und Weise. Und dann dieses zerbrechliche, so eine zerbrechliche Männlichkeit, eine Femininität, wo man gar keine Begriffe wie Genderfluid braucht, sondern er unterläuft das. Und das gefällt mir eben auch am Glamour. Dass der sich eben nicht so einkasteln lässt.
Also Ihr Buch fängt aber ja eigentlich in der Filmwelt an. Mhm. Da wären wir ja eher in Cannes jetzt, ja. Richtig. Aber Sie gehen eigentlich noch viel weiter zurück ins Hollywood, der fast kurz nach der Stummfilmzeit sozusagen 30er, 40er Jahre, er war Gardner. Ist das so ein bisschen der Ursprung des Glamour? Oder würden Sie sagen, auch schon im 19. Jahrhundert Dandys oder weiß ich was, eigentlich auch schon glamourös?
Natürlich jetzt unter unserem heutigen Blickwinkel könnte man immer Facetten des Glamours zu jeder Zeit finden. Aber der Begriff wurde ja geprägt, also von den Schotten, die Anfang des 18. Jahrhunderts die Grammar, die Grammatik verwandelt haben, verhext haben in Glamour. Also den Schotten haben wir den Begriff zu verdanken, diesen Glamour als Zauberspruch, als die Magie. Und dann aber dieses Hollywood-Glamour, was wir heute gemeinhin unter Glamour verstehen, ist tatsächlich in diesen 30er, 40er Jahren dann aufgetreten. Vielleicht sei es auch eine Schottin in einem Nickelodeon und hat gerufen, oh, Glamour, that's Glamour. Kann natürlich sein. Aber wir verbinden damit eine ganz spezielle Art der Inszenierung und auch eine Art der Fotografie. Denn Glamour ist ohne die Glamour-Fotografie nicht denkbar. Und da spielt zum Beispiel Harriet Louise, das war die Tochter eines Rabbiners, eine große Rolle, die diese Glamour-Fotografie eigentlich in Hollywood eingeführt hat. Und dann wurde es fortgesetzt von George Herrera. Und das ist eine Arbeit mit Licht und Schatten, um zum Ausdruck zu bringen, dass Glamour sich in einem Zwischenreich befindet, nämlich zwischen dem Divinen und dem Dunklen, dem Höllischen. Und das ist eine unglaubliche Kraft und auch eine Fähigkeit, sich da zu bewähren.
Aber so einen deutschen Ausdruck dafür gibt es eigentlich nicht, der dem wirklich entspricht. Ne?
Das stimmt. Also man könnte paraphrasieren oder mit zwei Begriffen vielleicht umschreiben, einen zauberhaften Glanz zum Beispiel. Aber das trifft es nicht ganz. Aber das ist auch ganz schön, dass man ganze Begriffe, manche Begriffe nicht in Gänze erfassen kann, sondern ihnen selbst eben diesen Funken Magie lässt.
Was ich ganz schön finde, ist, so wie Sie das beschreiben, ist ja klar, dass es, um glamourös rüberzukommen, braucht es eigentlich so eine innere Haltung. Also ich musste direkt denken, vor zwei Wochen hatte ich das Vergnügen, mit Martin Suter zu sprechen, dem Schweizer Schriftsteller, der immer sehr elegant gekleidet ist und das aber mit so einer großen Selbstverständlichkeit trägt. Ist das so auch das Geheimnis, um überhaupt glamourös wirken zu können?
Ja, die Engländer sprechen ja dann von einer Attitude. Und da gehört natürlich auch eine innere Haltung und eine gewisse Präsenz dazu. Also Glamour ist nicht Verkleidung. Wer sich verkleidet, strahlt meist kein Glamour aus. Das muss man schon vertreten. Auch schillernde und auch provokative Potenzial, das in diesen Auftritt dann liegt. Man setzt sich ja den anderen aus, man setzt sich diesen berühmten Blick der anderen aus und das ist natürlich immer ein Wagnis.
Und man pfeift aber auch ein bisschen auf Konventionen und Schablonendenken, sondern zieht sein Ding durch.
Ja, das ist ja das, was mich am Thema am meisten fasziniert hat, denn das entspricht auch meinem Wesen. Also mir ist das auch vollkommen Schnuppe, was Leute, ob ich jetzt damit irgendeine These anecke, was mich reizt, das ist einfach etwas auszuprobieren und wirklich in alle Richtungen zu denken und auch zu fühlen und auch mal so einen Auftritt zu machen. Mein Gott, was kann einem da schon passieren? Also es gibt, weiß Gott, mehr Risiken im Leben als ein schöner, zauberhafter, glanzvoller Auftritt.
Das heißt, es macht auch was mit einem, wenn man sich dem Glamour hingibt. Es wirkt quasi, es gibt ja auch diese Theorien oder Untersuchungen, dass wenn man sich selbst im Spiegel anlächelt, die Stimmung tatsächlich steigt. Also, und so stelle ich mir vor, wenn man sich jetzt dem Glamour hingibt, dann was macht es mit einem?
Ja, das setzt natürlich eine Großzügigkeit voraus. Das ist etwas Verschwenderisches, dass man selbst Vergnügen dran findet. Auch, dass man anderen diesen Glanz ein bisschen, diesen Glanz verteilt, verströmt und eine Freude dabei empfindet, dass da sich eine Wirkung entfaltet. Dass einen Moment lang unser verbittertes, verbohrtes Denken, diese permanente Fixierung auf die Ratio aufhört und eine Geschmeidigkeit und etwas Freudiges ins Leben tritt.
Aber wo würden Sie sagen, gibt es so eine Grenze, wo das auch lächerlich werden kann?
Ja, wenn es eben Verkleidung ist oder wenn man diesen Widerspruch zwischen der Persönlichkeit und der Hülle zu stark spürt, dann könnte es lächerlich werden.
Ich fand auch interessant, dass Sie sogar die katholische Kirche beim Glamour mit reinbringen. Wir haben ja jetzt einen neuen Papst gerade. Da fand ich, konnte man das auch wieder sehr gut nachvollziehen, was Sie da sagen, dieses Glamouröse, diese ganze, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die eben ja auch eine irre Inszenierung.
Ja, auf jeden Fall. Und erstaunlich ist, dass man gerade in Cannes etwas bemerkt, also dass die Farbe Weiß eine unglaubliche glamouröse und auch sakrale Farbe wieder auf dem Teppich zu finden ist. Und sogar ganz stark. Also am ersten Abend natürlich schon bei der Öffnungszeremonie. Aber ich beobachte das direkt. Also immer mehr Frauen kommen jetzt in weißen Roben. Und das ist auch eine Sakralisierung eigentlich der Kunst, während Gérard Depardieu desakralisiert wurde, so ist jetzt ein sakralisiertes Matriarchat, würde ich mal so als These in den Raum werfen. Das könnte man vielleicht ausführen. Und ob der Glamour dabei durchhält, das ist die Frage. Also denn auch Glamour kann instrumentalisiert werden für politische Thesen oder kann in Aktivismus ausarten. Das ist immer so ein fragiles Gleichgewicht. Ja? Aber na gut, es ist eben Glamour, kann man ausprobieren.
Und im Theater sagen Sie ja, da gibt es eben nicht mehr so richtigen Glamour, weil Sie der Meinung sind, das ist zu sehr zur Erziehungsanstalt verhandelt.
Ja,
was
leider
würden Sie sich denn da wünschen?
Ich wünsche mir einfach wieder das Experiment, dass die Leute nicht so eingeengt sind in Thesen oder Angst haben anzuecken oder irgendeine Norm nicht zu erfüllen. Ich meine, wir sind doch angetreten, die Normen zu brechen und darüber hinauszugehen. Und dann schaffen wir uns eine Hypermoral, die uns eigentlich in einen Karton, in einen Panzer einzwängt, der auch mindestens genauso schlimm ist wie die ganzen Moralsysteme, die wir vorher hatten. Das würde ich mir wünschen, dass man sich da zurückbesinnt. Und das tue ich ja auch mit dem Buch, indem ich auf diese all diese wagemutigen Figuren schaue. Clara Bow, und die wirklich ein schweres Leben hatte, in Missbrauch aufgewachsen ist und dann den Bildschirm so erhellte und zum Strahlen brachte. Und leider ein trauriges Ende fand, aber das ist oftmals dieser Widerspruch zwischen dem, was wir auf dem Bildschirm sehen, und die Dunkelheit, die sich dahinter verbirgt.
Und so wie ich Sie verstanden habe, ist es ja auch gerade eben wiederum in dunklen Zeiten eigentlich toll, so ein bisschen Funkel und Glitzer und Glamour zu haben. Und viele empfinden ja gerade die aktuelle Situation, in der wir sind, schon als bedrückend, als düster. Wo können wir da Glamour finden?
Indem wir einfach unsere Augen öffnen und gucken. Dann sehen wir das in Cannes oder wir sehen das bei irgendeiner Veranstaltung oder bei einer Party. Also nicht unbedingt im Supermarkt. Das fände ich jetzt auch, wie gesagt, genauso fehl am Platz wie hier jetzt beim Deutschlandfunk. Aber wir müssen einfach die Augen wieder öffnen für das Schöne.
Und dann gibt es einem auch Schwung, um wieder irgendwie sich in diesen düsteren Zeiten für was Wichtiges zu engagieren vielleicht, wenn man die Grenzüberschreitungen sich traut, nicht?
Genau, je dunkler die Nacht, desto heller der Stern und desto stärker auch das Bedürfnis, dass wir eben dieses verschwenderische Glänzen und Leuchten wieder erleben.
Ute Kohn, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie hier waren.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung.
Und das Essay Glamour über das Wagnis, sich kunstvoll zu inszenieren, ist beim Verlag zu Klampen erschienen. Es hat 184 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ganz tief hinein in die Abgründe seiner Familiengeschichte hat sich der schwedische Schriftsteller Alex Schulman in mehreren Romanen begeben. Verbrenn all meine Briefe ist zum Beispiel die fesselnde und sehr bewegende Geschichte seiner Großeltern, aber auch seine anderen näher an den eigenen Eltern entlang erzählten Romane waren alle Bestseller und werden in Schweden sicher nochmal anders gelesen als bei uns, denn Schulmans Großvater war ein sehr bekannter Schriftsteller, die Mutter eine Persönlichkeit im Fernsehen. Jetzt ist ein neues Buch von Alex Schulman erschienen. Wieder erzählt er fast unerträglich nah an der eigenen Biografie entlang. Die Überlebenden heißt es, und Georg Gruber stellt die Hörbuchfassung davon vor.
Mama und Papa teilten uns drei Kinder immer auf die beiden Wagen auf. Wir wollten alle lieber mit Mama fahren. Heute kommt mir das vollkommen absurd vor, aber es war so. Ganz früher entschieden wir uns immer eher für sie als für ihn. Jedes Mal.
Die Fahrten aufs Land zum idyllischen Sommerhaus am See nehmen einen zentralen Platz in Alex Schulmans frühen Kindheitserinnerungen ein. Damals hatten die Kinder mehr Furcht vor dem herrischen Vater.
Er stand ständig unter Druck. Es war weit bis zum Sommerhaus und er wollte möglichst früh dort sein. Ein kurzer Halt bei der Esso-Tankstelle in Arboga, wo Mama die Autos betanken musste, während Papa hineinlief und Kaffee und Traubenzucker kaufte. Und dann ging es sofort weiter. Immer schaute er auf die Uhr, wenn wir auf die Straße zurückfuhren. Sehr gut, nur 7 Minuten verloren.
Alles musste für den Vater durchgetaktet und kontrolliert sein, worunter die Mutter litt. Auch das gehört zu Schulmans Erinnerungen. Genauso wie die enge Bindung, die der schwedische Schriftsteller als Kind zu ihr hatte.
Ich erinnere mich, dass ich Mama ständig nah sein wollte. Sie spüren. Ich liege rücklings auf ihrem Bauch und schließe die Augen. Diese Geborgenheit, dass sie unter mir liegt und ich weiß, dass sie nicht weggeht. Mama krault mich mit ihren langen Nägeln am Kopf und sagt meine ganze Kindheit lang, lieber kleiner Alexander, lieber kleiner Alexander, immer und immer wieder. So oft, dass mein älterer Bruder Niklas lange dachte, es sei mein richtiger Name. Wenn er selbst meine Aufmerksamkeit wollte, rief er mich deshalb Kleiner Landa, seine Version von Mamas lieber kleiner Alexander.
Fabian Busch liest diesen autobiografischen Roman über eine auseinanderbrechende Familie sehr einfühlsam. Der Schauspieler lässt Bilder vor dem inneren Auge entstehen wie aus alten Super-8-Filmen. Ahnungen einer heilen, glücklichen Welt, die so nicht mehr existiert. Die gesamte Lesung, fast 5 Stunden, ist getragen von einer leisen Trauer. Denn die liebevolle Mutter verändert sich, wird abweisend und kalt, ohne dass die Kinder wissen, warum. Wo sie früher gemeinsam mit ihr lachen und toben konnten, müssen sie nun leise sein und Rücksicht nehmen, um sie ja nicht zu stören, wenn sie Nachmittage im Bett verbringt. Im Rückblick wird klar, warum. Das Trinken, der Alkoholismus ist schuld. Selbst am Muttertag ist keine Harmonie möglich.
Ich trage das Tablett, Niklas die Torte und wir singen. Mama reagiert unmittelbar. Sie setzt sich kerzengerade auf und schreit, »Verpisst euch!« Sie schreit gellend aus voller Kehle, »Verpisst euch!« Ich sehe, dass sie etwas sucht, das sie nach uns werfen kann. Sie tastet in ihrem Bett herum, sie ist außer sich. Wir sind hier drin nicht sicher, also drehe ich mich um und renne hinaus, dicht gefolgt von meinen Brüdern. Ich sehe Papas unglücklichen Gesichtsausdruck, als wir an ihm vorbei und in die Küche rennen. Rasch geht er zu Mamas Tür und schließt sie.
Was man in der Kindheit erlebt, hinterlässt Spuren und prägt einen bis ins Erwachsenenalter. Davon erzählt Alex Schulmann sehr eindrücklich. In Rückblenden versucht er zu erkunden, wann und warum jene heile Welt zerbrochen ist. Gleichzeitig möchte er die alte Nähe zu seiner Mutter wiederfinden.
Ich will, dass sie mir ihre Version erzählt, wie sie selbst auf ihr Leben blickt. Was ist mit ihr passiert? Damals, am Anfang. Ich möchte alles wissen. Ich möchte, dass sie mir ihre ersten Erinnerungen erzählt. Ich möchte wissen, wie ihre Eltern waren, wann sie froh und wann sie traurig war. Ich will sie verstehen, aber dafür muss sie sich mir mitteilen.
So schmerzhaft und berührend diese Suche auch ist, auf die uns Alex Schulmann hier mitnimmt, so hat sie doch auch etwas Tröstliches. Denn dabei wird klar, verdrängen ist keine Lösung. Hinschauen kann helfen, sich heute besser zu verstehen.
Alex Schulmanns Roman Vergiss mich hat Hanna Granz aus dem Schwedischen übersetzt und die ungekürzte Lesung mit Fabian Busch dauert 4 Stunden und 58 Minuten und ist beim Audioverlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Stehlen, Schimpfen, Spielen, das ist ein toller Titel, finde ich, dieses Buch, über das wir jetzt sprechen. Es ist von der serbischen Schriftstellerin Babi Marković, die in Wien lebt und dort auch prominente Fans hat, wie Clemens J. Setz. Für ihre Erzählungen Mini-Horror ist sie ja letztes Jahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Und wie ihre Texte entstehen, darum geht es jetzt in diesem neuen Buch, das Maike Fessmann für uns gelesen hat. Enthält denn dieser Titel Stehlen, Schimpfen, Spielen, ist das quasi schon so das poetische Programm von Babi Marković?
Da steckt auf jeden Fall darin das poetische Programm, aber zunächst steckt eine riesige Aufgabe für die Autorin da drin, denn sie hat diese 3 markigen Worte, diese Schlagworte so aus der Hüfte geschossen angegeben, als sie 2 Jahre zuvor beauftragt wurde, diese Poetikvorlesungen zu halten. Die wurden dann an der Uni Salzburg im Mai 2024 gehalten. Und jetzt sitzt sie am Schreibtisch und soll die schreiben und dann ist es ja immer noch mal ganz anders. Und sie hat die 3 Schlagworte, die sind so ein bisschen wie ein Ariadne-Faden, der ihr dann auch hilft, durchzukommen. Aber zunächst macht sie die bewährte Methode, erst einmal Selbstzweifel ganz weit ausbreiten, sich dann ermuntern. Und wie Sie schon sagten, sie bekam da den Preis der Leipziger Buchmesse kurz davor und das hat sie dann so als richtig schöne Ausrede, dass sie sagt, ja, jetzt hat sie so viele Interviews und jetzt soll sie das auch noch schreiben. Und so macht sie so eine Art Panikmodus, der dann der Antrieb ist, sich in Schwung zu bringen und zählt im Countdown die Tage runter, die sie noch hat, bis es fertig sein muss. Es geht also von 13 und nach unten auf 0.
Aha.
Oder nach oben zum Start.
Also sind auch 13 Texte dann?
Es sind praktisch 13 Kapitel.
Ja, verstehe. Mhm. Und ja, und der erste Begriff ist ja Stehlen. Da dachte ich natürlich gleich an Plagieren und an Vorbilder. Und da ist ja eins auf jeden Fall bei ihr Thomas Bernhard. Da, ihr erstes Buch hieß ja Ausgehen anstatt Gehen. Geht sie auf sowas auch ein, auf Vorbilder oder auf Leute, bei denen sie sich eben bedient?
Also in der Tat bezieht sich der Begriff Stehlen darauf, auf dieses Aneignen eines anderen Materials. Und sie hat, damals war sie noch in Belgrad und hat für einen kleinen Verlag gearbeitet und hat sich tatsächlich diese Erzählung Gehen von Bernhard angeeignet und daraus so ein Clubtext eigentlich gemacht, übers Feiern, nämlich Ausgehen. Und es gehört mit zu den Erzählungen über Barbie Markowitsch, wie clever sie das gemacht hat. Sie hat es nämlich geschafft, bei Suhrkamp die Rechte für dieses Buch zu bekommen, das man ja auch als Plagiat sehen kann. Auf jeden Fall braucht man für sowas die Rechte. Und sie schaffte es, die strenge Petra Hart, die ja ganz bekannt war im Literaturbetrieb, Rechte und Lizenzen bei Suhrkamp, tatsächlich dazu zu bewegen, dass sie dieses Buch in einer kleinen Auflage von 500 Exemplaren herausbringen durfte. Und dann hat sie es noch geschafft, dass sie ihre deutsche Übersetzung dieses Buchs Ausgehen dann tatsächlich auch noch bei Suhrkamp erschienen ist. Und neben Thomas Bernhard nennt sie aber als zweites Vorbild erstaunlicherweise Proust, Marcel Proust. Ja, und das ist ja eigentlich...
Das wäre mir jetzt nicht eingefallen.
Genau, das ist die diametral andere Seite eigentlich des literarischen Spektrums, das innerliche und breite, epische. Und ganz... Es passt aber zu ihr, wie sie das begründet, dass sie nämlich sagt, er war ein Marathonschreiber, obwohl er sich so schwach fühlte. Und das ist offenbar etwas, womit sie sich dann gut identifizieren kann.
Und sie ist ja schon auch sehr amüsant, finde ich, ihre Texte, wenn ich an Mini-Horror denke. Wie ist das hier? Ist es auch manchmal lustig oder überkandidelt?
Ja, sie ist wirklich sehr witzig und sie erklärt auch letztens. Und sie ist eben sehr formbewusst, muss man sagen. Und sie erklärt darin auch, wie sie zum Mini-Horror kam. Nämlich eigentlich wollte sie Alltagsgeschichten bzw. Horrorgeschichten aus dem Wiener Alltag schreiben. Seit 2005 lebt sie in Wien. Überall steht 2006, aber offenbar seit 2005. Das betont sie hier. Und dann hat sie eine Figur gesucht, die das trägt. Und dann fand sie eben Mickey und Minnie, die Walt Disney-Figuren, weil sie dachte, damit können sich alle identifizieren. Und die Grundlage war eigentlich Klimawandel und Pandemie als Hintergrund dieser Geschichten. Etwas, was man heute schon wieder fast vergessen hat, wie aktuell eigentlich diese Themen waren. Aber sie beschreibt nicht nur so dieses Buch zum Beispiel. Es gibt auch Erinnerungen aus der Schulzeit, wo sie Klassenbuch beschreibt als eine immerhin institutionalisierte Gewalt und nicht nur eine physische Gewalt. Und dann hat sie auch so nette kleine Polemiken drin. Das heißt ja nicht umsonst Schimpfen im Titel. Ja, also Stehlen, Schimpfen, Spielen. Da sie sagt, die Journalisten stellen immer die gleichen Fragen und fragen zum Beispiel, wie es denn sei, in mehreren Sprachen zu schreiben. Und da sagt sie, es ist mühsam. Es ist möglich und es ist schön als eine Antwort, die sie dann an der Stelle gibt. Und was ich noch sehr interessant fand, weil sie eben auf der einen Seite so lustig ist, sie hat natürlich auch die andere Seite. Sie hat ja das Bombardement in Belgrad miterlebt und letzten Endes ein Trauma davon getragen und beschreibt eigentlich, wie sie die Dinge übertreibt und wie sie sie lustig macht, damit sie nicht so traurig sind. Und da gibt es tolle Zitate aus ihrem Buch Die verschissene Zeit, in dem sie sagt, bitte die 90er Jahre nicht mehr zurückkommen. Die 90er Jahre, die so als Partyjahrzehnt gelten.
Jetzt ist das Ganze, sind ja Vorlesungen und Sie haben ja am Anfang gesagt, es hat sich schnell noch aufgeschrieben auf den letzten Drücker. Aber merkt man das, dass das für einen mündlichen Vortrag bestimmt ist?
Sie hat einfach einen tollen Sound. Sie hat eine Melodie, sie hat einen Rhythmus und dadurch hat es immer so eine Mündlichkeit. Und sie hat das, was sie bei Bernhard als skrupellose Übertreibung beschreibt, was die Sache eben auch unheimlich in Schwung bringt. Und es sind performative Texte, die also wirklich im Erzählen zeigen, erstens zeigen, wie sie es macht, aber eben auch vorführen, wie sie es macht. Und deshalb sind sie sehr, sehr unterhaltsam, obwohl die Basis vielleicht tatsächlich auch eine starke Traurigkeit ist.
Aber man weiß jetzt dann noch viel mehr über Barbie Markowitsch, wenn man diese Texte liest. Maike Fessmann hat ihr neues Buch vorgestellt, Barbie Markowitsch, Stehlen, Schimpfen, Spielen, erschienen beim Rowohlt Verlag. 136 Seiten kosten 20 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Tamara Meyer, ich arbeite hier in Calw und ich habe vor circa 15 Jahren in der Schule Kafkas Prozess gelesen und war damals schon völlig begeistert. Und das Kafka-Jubiläum, das im letzten Jahr stattgefunden hat, habe ich eben zum Anlass genommen, Kafkas Erzählungen und Romane wieder neu zu entdecken. Und da habe ich zum Beispiel die Verwandlung gelesen. Da geht es um Gregor Samsa, der alleine für den Unterhalt seiner Familie sorgt und der plötzlich eines Tages in ein Ungeziefer verwandelt wird. Und die Kommunikation mit seiner Familie wird immer schwieriger, bis sie irgendwann eben ganz aufhört. Und ich kann tatsächlich Kafka jedem empfehlen. Gerade dadurch, dass er dieses berühmte Gefühl, dieses Kafkaeske eben vermittelt, dieses absurde. Ich finde Kafka tatsächlich großartig und kann es jedem empfehlen.
Tamara Meyer liest in Karl Franz Kafkas Text Die Verwandlung und erschienen ist das unter anderem im Reclam Verlag als schmales Bändchen von 88 Seiten für 3 €. Der Buchmarkt ist schwer in der Krise. Von Romancy mal abgesehen, was ganz gut läuft, werden immer weniger Bücher gekauft. Dazu kommen enorm hohe Papier- und Energiepreise. Wer sich da traut, einen neuen Verlag aufzumachen, der muss schon ganz schön optimistisch sein. Stefanie Jaksch ist das offenbar, selbst mal Lektorin und Autorin, zum Beispiel über ein Buch über Zuversicht, über das Helle. Im letzten Jahr ist es erschienen und jetzt hat sie in Wien den Verlag Wasser Publishing gegründet. Und ich bin gespannt, was sie da vorhat. Hallo, schön, Sie zu sprechen, Frau Jaksch.
Einen schönen guten Vormittag.
Wasser Publishing heißt das neue Projekt, dieser Verlag, den Sie da gegründet haben und der sich den klassischen Strukturen der Buchindustrie entziehen will. Was bedeutet das konkret? Was haben Sie da vor?
Das bedeutet, dass wir uns entschieden haben, ein bisschen wegzugehen von dem ganz klassischen Konzept. Ich habe selber sehr lange in einem Verlagshaus gearbeitet, Programm gemacht, den Verlag Simon Schirio geleitet. Und mir ist immer dabei, glaube ich, am schwersten gefallen, dass man so eine Blackbox ewig lang ist, selber und aber auch das Publikum, dass man immer versucht, zu erspüren, was da draußen denn passiert, was vielleicht in 2 Jahren noch aktuell sein wird. Es gibt ja so lange Vorläufe. Ich würde das gerne ein bisschen anders machen, diese Gatekeeper-Funktion, die ich als Programmmacherin habe, aufweichen und wirklich die Verantwortung ein bisschen zu den Lesenden auch abgeben und teilen und zu fragen, was wollt ihr denn wirklich lesen? Machen wir das doch gemeinsam und anhand von wirklich echtem Austausch, von vielen Treffen, von Kommunikation rausfinden und rausspüren, was sind denn vielleicht die nächsten Themen, die in der Luft liegen, weil das heißt ja nicht nur, weil ich Bücher machen möchte, dass ich immer weiß, was die Menschen da draußen dann noch wirklich thematisch interessiert.
Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, wie man die Buchverkäufe tatsächlich vielleicht ein bisschen sichert oder steigert, oder? Denn es klagen ja alle, dass tatsächlich weniger verkauft wird als noch vor ein paar Jahren.
Ja, absolut. Und das stimmt ja auch. Also die Zahlen sind grundsätzlich rückläufig. Ich glaube aber, da gibt es auch einige Vorbilder. Es ist nicht so, als ob ich die Einzige bin auf diesem Planeten, die auf diese Idee gekommen wäre. Es gibt einige Vorbilder, sei es in Island, sei es in den USA, die das vormachen, dass es die Möglichkeit gibt, über eine sehr eng gestrickte Community gewisse, ich sag mal, Grundumsätze zu erzielen, die einen ein bisschen unabhängiger machen als Verlagshaus. Gerade wenn man auch noch ein Indie ist, der nicht auf eine riesige, sage ich mal, Maschinerie wie vielleicht Konzernverlage zurückgreifen kann. Und insofern ist das ein bisschen eine grundsätzliche Absicherung, die natürlich jetzt auch nicht von nichts kommt. Community-Arbeit ist, finde ich, eine sehr, sehr intensive und sehr verantwortungsvolle. Und man übergibt sich ein bisschen natürlich auch quasi dem Wohlwollen, finde ich, des eigenen Publikums und setzt sich auch so einer Unperfektheit aus, was mich aber gerade tatsächlich am meisten interessiert, zu sagen, ich weiß vielleicht noch nicht ganz genau, was im nächsten Programm passiert und öffne mich dann im Prozess, der mir vielleicht auch was beibringt als Veröffentlichende.
Das Programm soll ja im Sommer rauskommen, aber haben Sie denn schon einen inhaltlichen Schwerpunkt? Denn Sie haben ja zum Beispiel, als Sie bei Krämeyer und Scheriau waren, eine Essay-Reihe entwickelt, die auch mit dem Bruno Kreisky-Preis fürs politische Buch ausgezeichnet wurde. Bleiben Sie in der Ecke oder machen Sie etwa jetzt auch eine neue Form von Romancy?
Da bin ich leider nicht die Richtige dafür, für die Romancy. Schön wäre es, weil die natürlich wahnsinnig bunt. Tatsächlich habe ich mir in dem Fall gesagt, also Schusterin, bleib da zumindest bei deinen Leisten. Es wird sich auf Essays konzentrieren, das Programm. Es wird 3 Reihen geben, mit denen wir starten, ganz, also quasi auch dem Wasser verpflichtet, werden die 3 Reihen Untiefen, Gletscher und Stromschnellen heißen, die in verschiedenen Längen essayistisch Themen, die in der Luft liegen, aufarbeiten und durcharbeiten. Da sind wir jetzt gerade mit 3 AutorInnen schon am Arbeiten, die das Anfangsprogramm bestreiten werden für uns.
Also das Wasser spielt schon auch eine Rolle in dem Wasserverlag.
Auf jeden Fall, weil ich, also für mich war die Idee, den Verlag Wasser zu nennen, hat sich schon allein daraus für mich abgeleitet, dass das für mich das Element ist, an dem ich mich persönlich am wohlsten fühle. So viel zum Thema ein bisschen vielleicht auch Selbstverwirklichung beim Bücher machen. Und ansonsten ist es einfach das Element, wo ich glaube, das verbindet uns alle. Ohne das können wir alle nicht. Und ich fände es schön, wenn sich das immer wieder in so kleine Nuancen durch das gesamte Programm ziehen darf.
Und so wie ich Sie höre, hat offenbar die Arbeit an dem Buch über die radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten bei Ihnen richtig durchgeschlagen, oder? Also Sie sind offenbar ja sehr zuversichtlich.
Ja, das bin ich schon. Ich glaube, es hat nicht nur mit mir selbst zu tun, sondern auch damit, dass ich bin ja nicht allein auf der Welt und ich bin auch nicht allein mit diesem Projekt. Um mich herum sind einige Menschen, die mich unterstützen, die sehr, sehr an diese Idee von Wasser Publishing glauben. Ich spüre das jetzt auch bei den ersten Rückmeldungen. Wir haben einen wirklich sehr, sehr tollen Zulauf jetzt schon in der ersten Woche von verschiedensten Personen, sei es GrafikerInnen, die sich melden und sagen, ich habe da Ideen für dieses und jenes. Menschen, die sagen, ich habe eine Idee, wenn du eine Community gerade gründest, ich habe da Erfahrung, ich würde dir gern helfen. Also ich glaube, dass das grundsätzlich was ist, wonach es gerade eine große Sehnsucht gibt, sich zusammenzutun und gemeinsam was zu schaffen. Und dann ergibt sich Zuversicht tatsächlich eigentlich eher durchs Tun, als dass ich die komplett selbst generieren und damit alles anschieben muss. Und das ist das Schöne, was ich jetzt schon merke.
Ich hatte auch neulich hier zwei Leute, die so eine literarische Genossenschaft gegründet haben, wo es auch um mehr Solidarität geht und mal andere Organisationsstrukturen im Verlagswesen. Das scheint ja da irgendwie doch fällig zu sein, wenn es da so eine Sehnsucht danach gibt.
Ist es absolut. Sie meinen wahrscheinlich Zora Lied,
ja, genau.
Die sich gerade gegründet haben. Ich bin gleichzeitig zu Wasser Publishing auch in einer Gründungsgruppe von der IG Buchmenschen, die es jetzt in Wien in Österreich seit einem circa halben Jahr gibt. Wir sind da auch mit Zora Lied sehr eng im Austausch tatsächlich immer wieder. Auch wir haben hier gemerkt, in Österreich, es braucht Foren, wo man sich wirklich vor Ort trifft, wo jeder eine Möglichkeit hat, Sorgen, aber teilweise auch Ideen. Wie soll es denn weitergehen in einer Branche, die ja ständig so ein bisschen Schwanengesang-mäßig immer schon so kurz vor dem Abgrund steht, aber das tut sie, seit ich in dieser Branche bin irgendwie. Und insofern war für uns jetzt auch mit der IG Buchmenschen, ich glaube, Zora Lied machen wir das Gleiche und ich glaube, aus dem Geist speist sich auch Wasser Publishing, dass wir sagen, kommen wir doch zusammen, sehen wir uns wirklich aus den digitalen Räumen raus und tun was gemeinsam. Und das hilft momentan, glaube ich, extrem. Wir sehen ja auch, dass jetzt diese ganzen großen Plattformen wie jetzt eben X etc., dass die immer mehr Menschen verlieren und sich das eigentlich nur noch zu Echoräumen von ganz bestimmter Klientel entwickelt. Und da sind, glaube ich, gerade viele auf der Suche nach einem sehr positiven Gegenmodell.
Stefanie Jaksch, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg mit Wasser Publishing. Alles Gute nach Wien. Vielen Dank.